Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen. Philosophie fängt mit dem Staunen an. Das hat Aristoteles gesagt. Und der Mann, um den es heute geht in Sein und Streit, der hat manchmal über sich selbst gestaunt.
Wie war es möglich, dass ein kranker Mann, der Monate, manchmal ein Jahr fast nicht recht arbeiten konnte, der ausgeschlossen war von der normalen Geselligkeit und der normalen Öffentlichkeit, überhaupt das erreichen konnte? Dann, wie war es möglich, dass ein so rebellischer Kopf in einer so hierarchisch strengen Ordnung doch immerhin seinen Platz fand? Wie war es möglich, dass ein eigentlich durchschnittlich begabter Mensch durch Hartnäckigkeit, durch Ausnutzen jeder Stunde schließlich dazu kam, im Leben, wenn ich das so sagen soll, gleichsam klüger zu werden und in der Folge seiner Arbeiten nicht etwa eine glänzende Jugendgenialität entfaltete, sondern umgekehrt Schritt für Schritt vorankam, sodass ich erst in meinem höheren Alter vielleicht das Beste geschrieben habe, was es gab. Und jetzt denke, hätte ich noch ein halbes Jahrhundert zu leben, jetzt fange ich ja gerade erst richtig an. Ein höchst merkwürdiges Leben.
Und über dieses merkwürdige Leben reden wir heute. Karl Jaspers haben wir da gehört in einem Selbstporträt aus den 60er Jahren. Das ist die Zeit, da ist Jaspers auf der Höhe seines Ruhms. Man hört ihm im Radio zu, man sieht ihn im Fernsehen, man liest aktuelle Einlassungen von ihm in den großen Tageszeitungen und Magazinen. Seine Bücher mit Titeln wie »Wohin treibt die Bundesrepublik« erreichen ein großes Publikum weit über die Fachgrenzen hinaus. Karl Jaspers ist der Star seiner Zunft. Er ist einer, der sich einmischt, bis er 1969 stirbt. 50 Jahre ist das her und wir nehmen das in Sein und Streit zum Anlass, Karl Jaspers eine ganze Sendung zu widmen. Wir sehen uns im Jaspers-Haus in Oldenburg um. Wir sprechen ausführlich über sein Leben und Denken mit dem Jaspers-Experten Matthias Bormuth. Und wir sehen uns einen von Jaspers wichtigsten Begriffen nochmal näher an. Die Grenzsituation und wie dieser Begriff heute leider teilweise von rechts vereinnahmt wird. Karl Jaspers kommt aus Norddeutschland. Das hört man ihm auch deutlich an, wenn er beim Sprechen über den Spitzenstein stolpert. In Oldenburg im Nordosten Niedersachsens ist er aufgewachsen, als Sohn einer Familie von Bankiers und Politikern. In Oldenburg, da steht auch das Karl Jaspers Haus. In dem kann man unter anderem seine Bibliothek besichtigen. Außerdem finden da regelmäßig Veranstaltungen statt, mit denen Jaspers Denken wachgehalten wird. Leiter des Jaspers Hauses ist mein Gesprächspartner heute in Sein und Streit, Matthias Bormuth von der Universität Oldenburg. Guten Tag, Herr Bormuth.
Guten Tag, Herr Möller.
Bevor wir über Jaspers reden, schauen wir uns doch da jetzt mal um im Jaspershaus. Meine Kollegin Felicitas Böselager war für uns vor Ort.
Kommen Sie mal rein jetzt erstmal.
Malte Unverzagt steht am Eingang des Karl-Jaspers-Hauses in Oldenburg. Der wissenschaftliche Mitarbeiter im Karl-Jaspers-Haus führt durch die große Villa. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Oldenburger Ziegeleibrenner gebaut und hat nur geografisch etwas mit Karl Jaspers selbst zu tun.
Jaspers hat hier in der mittelbaren Nachbarschaft gelebt. Das ist so zwei Straßen weiter von hier. Also Luftlinie würde ich mal schätzen, ungefähr 500 Meter entfernt von hier hat er gelebt.
Vielleicht ist Jaspers früher einmal an dieser großen sandfarbenen Villa mit ihren hellblauen Fensterläden vorbeigelaufen.
Das Haus selber ist aber nur Karl Jaspers Haus, weil dann letzten Endes die Bibliothek hier untergebracht ist.
Seit 2013 können Besucher des Karl Jaspers Hauses hier in seiner Bibliothek forschen und einige persönliche Gegenstände besichtigen.
Ja, dann gehen wir mal weiter hier ins Foyer. Sieht ja recht hochherrschaftlich aus.
Gleich rechts neben der Holztreppe ist die alte Schreibmaschine Jaspers in die Wand eingelassen worden. Karl Jaspers Frau Gertrud hat auf dieser Maschine seine Manuskripte geschrieben.
Aber das sollte man sich nicht vorstellen wie die Tätigkeit einer Sekretärin, sondern die Tätigkeit einer sehr kritischen, wahrscheinlich der kritischsten Gegenleserin, die Jaspers sich hätte vorstellen können. Und ich habe da auch mal Manuskriptseiten von mir anschauen dürfen, die dann auch bei Zeiten recht harsch von Jaspers Frau redigiert wurden. So stand da beispielsweise am Rand einmal auch: Ich schäme mich für meinen Mann.
Am anderen Ende des Foyers ist in einer Vitrine ein wildes Sammelsurium. Eine alte Ausgabe des Spiegels mit Jaspers auf der Titelseite, seine Sonnenbrille und eine kleine Box mit 6 Ziankali-Kapseln.
Die Jaspers für sich und seine Frau beschafft hatte während der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Das hatte den Hintergrund, dass seine Frau jüdischer Herkunft war und insofern natürlich sich in ständiger Gefahr befand, auch von den Nazis in ein KZ verschleppt zu werden.
Für den Fall, dass sie deportiert werden sollten, lag das Ziankali in Jaspers Nachttisch.
Ja, dann könnten wir doch eigentlich direkt in die Bibliothek selbst hineingehen.
Die dunklen, handgeschnitzten Holzregale reichen bis an die Decke. In den drei Räumen mit ihren großen Fenstern und den Holzsäulen am Rand der Regale herrscht eine nahezu sakrale Atmosphäre. Der Bestand, sagt Unverzagt, zeichne sich weniger durch seinen bibliografischen Wert aus.
Als vielmehr dadurch, dass Jaspers mit dem Bleistift gelesen hat, sprich also eifrig angestrichen und sich Notizen am Rande gemacht hat. Und das führt dazu, dass man dann einige Seiten manchmal hat in Büchern, wo man auch nicht mehr so recht zu unterscheiden vermag, was nun weniger oder mehr wichtig ist, da einfach so vieles unterstrichen ist.
Gleich neben der Bibliothek ist ein Raum für Forscher und Wissenschaftlerinnen eingerichtet. An den zwei Schreibtischen können sie sich auf Jaspers Spuren begeben und seine Anmerkungen studieren. Wer länger bleiben will, für den gibt es unterm Dach zwei helle Apartments. Heute übernachten hier Referenten für eine Lesung.
Hallo, guten Abend. Wir wollen zum Vortrag. Sie sind Mitglieder?
Fast zweimal in der Woche finden im Jaspershaus Veranstaltungen statt. Ein Austausch, der treue Fans gefunden hat.
Das Tolle ist hier, dass es ist Philosophie, es ist Soziologie, es ist Kunstgeschichte, es ist Literatur. Es wird alles angesprochen und alles mit interessanten Vorträgen, sodass man eigentlich... Wenn man gesund ist, dann kann man keinen auslassen.
Schwärmt eine ältere Dame. Und wirklich werden an diesem Ort die unterschiedlichsten Themen diskutiert, bestätigt Unverzagt. So findet hier, abgesehen von Diskussionen über Jaspers Philosophie, zum Beispiel auch eine Lesereihe mit dem Titel »Das andere Deutschland« statt, bei der Autoren aus der ehemaligen DDR lesen.
Es ist ein sehr offener Ort, der sich nicht nur explizit an ein rein akademisches Publikum wendet, sondern im Grunde genommen verschiedene Themen, die bei Jaspers zusammenlaufen, auch in die Öffentlichkeit eines im weitesten Sinne Bürgertums der Stadt mittragen und transportieren möchte. Dazu gehören dann eben die einerseits philosophischen und medizinischen Themen, aber auch literarische und kunsthistorische Dinge.
Ein offener Ort, das Karl-Jaspers-Haus in Oldenburg. Felicitas Böselager war für uns da. Herr Bormuth, Sie leiten das Jaspers-Haus. Haben Sie da manchmal das Gefühl, er schaut Ihnen ein bisschen über die Schulter?
Ja, das kann man schon manchmal denken, weil man doch sehr viel mit ihm zu tun hat, über ihn spricht. Und ich hoffe und meine, dass wir in dem, was wir machen, dass wir verschiedenste Fächer versuchen zu verknüpfen, nicht streng akademisch eigentlich in dem Sinne handeln, der Jaspers zu eigen ist und den er selber auch in die Welt gesetzt hat, mit einer Philosophie, die sich nicht an Fachgrenzen halten wollte, sondern an Problemen orientieren, die den Menschen angehen.
Er ist einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, Karl Jaspers, der vor 50 Jahren im Februar 1969 gestorben ist. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat er die Existenzphilosophie in Deutschland mitbegründet und war damit auch international einflussreich. Und in der zweiten Hälfte, da wurde er zum öffentlichen Intellektuellen, zu einem Denker, der die frühe Bundesrepublik kritisch begleitet hat, ein unabhängiger Geist, der immer wieder auch aneckte. Über Karl Jaspers spreche ich jetzt und zwar mit Matthias Bormuth. Er ist Philosoph, Professor für vergleichende Ideengeschichte an der Universität Oldenburg und er ist Vorsitzender der Karl Jaspers Gesellschaft. Herr Bormuth, wenn man an große deutschsprachige Philosophen des 20. Jahrhunderts heute denkt, dann ist die Rede meist ziemlich schnell bei Wittgenstein und Heidegger und in letzter Zeit auch wieder viel mehr bei Hannah Arendt. Jaspers ist demgegenüber in der Wahrnehmung stark in den Hintergrund getreten. Woran liegt das eigentlich?
Gut, vielleicht hat auch Jaspers nicht die Originalität gehabt, die Wittgenstein, Heidegger und auch Hannah Arendt zu eigen war. Er ist ein Philosoph, der sehr in seiner Zeit gewirkt hat, aber Horizonte erschlossen, die über seine Zeit hinaus wichtig sind. Insofern gehört er zu den großen Philosophen, wobei eben das philosophische Potenzial durchaus bei den genannten ein Stück anders gelagert und noch ausgefeilter einzuschätzen ist.
Jaspers Leben und sein Denken sind eng miteinander verknüpft. Wir haben das eben am Anfang der Sendung schon gehört. Er war chronisch krank. Worunter hat er eigentlich gelitten und wie hat ihn das geprägt?
Jaspers litt an einer Lungenerkrankung, an Bronchiektasien, Aussackungen des Gewebes, die dann führten, dass er beständig abhusten musste, um sich nicht eitrige Entzündungen einzufangen. Und diese beständige Hygieneleistung, die er erbringen musste, die Disziplin, um überhaupt arbeiten zu können, die Anfälligkeit für Erkrankungen, machte ihn zu jemandem, der im normalen Alltagszusammenhängen nicht tauglich gewesen wäre zu bestehen, sondern die Arbeit des Philosophen war eigentlich die, die er liegend vollzogen hat, die ihm gemäß war, zumal er eben auch nicht in öffentlichen Zusammenhängen, außer in Seminaren und Vorlesung tätig sein musste.
Er hatte tatsächlich ein Arbeitssofa, da gibt es auch Bilder von, ne?
Ja, er hat auf diesem Sofa gearbeitet und es gibt, das ist interessant, von 1902 aus dem Urlaub einer Kur in Sils-Maria einen Brief an den Vater, wo er sinngemäß sagt, ich will Medizin studieren, ich habe aber eigentlich vor, Philosoph zu werden, das traue ich mir nicht zu und ich hoffe sozusagen über diesen Weg der Medizin, zumal über den Weg der Psychiatrie in der Medizin, diese Philosophie erreichen zu können, um das, was mich eigentlich bewegt, ausüben zu können und nicht sagen, an dieser körperlichen Unfähigkeit zu scheitern.
Diese Krankheit, die hat ihn, kann man dann eigentlich sagen, hat ihn zum Außenseiter gemacht, ne? Wie hat das wiederum seine Sicht auf die Welt geprägt?
Also er selber beschreibt es in diesem wunderbaren späten Selbstporträt, dass er die Diagnose der Lungenerkrankung im späten Jugendalter erhalten hat. Auch sein Schuldirektor sagt also, Jaspers, aus Ihnen wird nichts, Sie sind ein kranker Mann. Und er selber hat diese Außenseiterposition nicht nur im Körperlichen gesehen, sondern auch schon in der Schulzeit, so beschreibt er damals, bewusst von den Privilegien abgesehen, die man ihm als einem großbürgerlichen Sohn an der Schule zugestehen wollte. Ich gehöre zu keiner Vereinigung, Verbindung, ich stehe für mich. Und auch später in der Universität hatte die Hierarchie der Professorenschaft, die kleine Königreiche hatten, zum einen geschätzt, aber sich immer als jemand gefühlt, der in dieser hierarchischen Ordnung jemand ist, der, wie er sagt, eine Laus im Pelz der Universität, der eigentlich für sich Freiheit möchte zu arbeiten und nicht in dem Sinne den universitären Betrieb in all seinen Machtgefügen bedienen.
Und dieses Außenseitertum, auch das wurde schon angedeutet, zeigt sich im ungewöhnlichen Berufsweg. Sie haben das ja gerade schon gesagt, erst Medizin, dann in der Psychiatrie hat er ja auch für damalige Zeit auf jeden Fall wegweisend gewirkt, hat ein wichtiges Buch über Psychopathologie herausgebracht, hat das, glaube ich, bis heute eine Rolle spielt. Dann hat er umgesattelt, eigentlich ohne Philosophie regulär studiert zu haben. Das ist ja so eine Perspektive. Stellen sich ihm dadurch Fragen, die sich anderen nicht gestellt haben?
Also Jaspers hat das Glück gehabt, er ist im Heidelberg Max Webers akademisch groß geworden. Sein engster Kollege in der psychiatrischen Klinik hat ihn in den Weberkreis eingeführt. Er hat von Max Weber her die philosophische Methode des Verstehens aufgenommen und in die Psychiatrie eingeführt und eben mit knapp 30 dieses genialische Lehrbuch Allgemeine Psychopathologie geschrieben, sofort für sich versucht, diesen Erfolg zu verbuchen und ist als Psychologe bei den Philosophen angekommen. Weber hat das auch vermittelt. In der Philosophie hat er dann diese psychologische Methode des Verstehens, die auch Kollegen Wilhelm Dilthey vorher entwickelt hatten, angewandt, um nicht mehr kranke Menschen zu verstehen, sondern die innere Dynamik von gesunden Menschen, die sich mit Ideen beschäftigen, die die Welt bewegen. Und Ausdruck dessen ist dann dieses erste Buch geworden, Psychologie der Weltanschauung, 1919, vor jetzt 100 Jahren erschienen.
Wenn wir uns Jaspers Denken jetzt mal näher ansehen, dann drängt sich da ja ein Begriff auch vor diesem ganzen biografischen Hintergrund geradezu auf. Das ist der Begriff der Grenzsituation. Was ist damit gemeint?
Er hat diesen Begriff in den Kriegsjahren entwickelt, in dieser Vorlesung Psychologie der Weltanschauung, in dem Buch dann prominent gemacht. Und Jasper sagt, es gibt Situationen wie Krankheit, Leiden, Tod, Schuld, die den Menschen sozusagen in eine Situation versetzen, in der geläufige Muster seines Denkens, Wertens, Urteilens außer Kraft gesetzt sind. Auch Liebe als Positivum ist eine Situation nach Jaspers, die normale, gewöhnliche Kriterien nicht mehr angemessen erscheinen lässt, um sie bewältigen zu können, um sie verstehen zu können. Und in dieser Lage, so Jaspers, ist ein Philosophieren notwendig, was sich von gewöhnlichen tradierten Formen des Nachdenkens, des Glaubens, des Meinens ein Stück löst und den Mut hat, selbst ein Urteil zu fällen, selbst zu entscheiden, in welche Richtung das eigene Leben gehen soll, was man machen möchte. Søren Kierkegaard, der im 19. Jahrhundert die Existenzphilosophie mit dem Begriff der Entscheidung und der Existenz geprägt hat, ist in diesen Jahren für ihn ein wichtiger Stichwortgeber.
Also das heißt, die Grenzsituation, wenn ich das richtig verstehe, ist sozusagen etwas, von dem ich merke, das geht nicht wieder weg, das ist nicht vorübergehend, das wird mich als eine Konstante begleiten und deswegen fordert es mich auch auf eine bestimmte Art und Weise, also zu einer Entscheidung, wenn Sie jetzt diesen Begriff von Kierkegaard schon ins Spiel gebracht haben.
In diesem Sinne ja, also das eigene Leben ist eine Grenzsituation, das kollektive Leben, der Erste Weltkrieg war präsent, allen die Krise der Zeit. Das heißt, die geläufigen Muster des Urteils brachen ja auch zusammen. Das heißt, was Jaspers dachte oder auf den Begriff brachte der Grenzsituation, war eine Erfahrung, die viele im bürgerlichen Lager teilten. Die alten, sozusagen tradierten Mächte, Religion, Staat, hatten ihre Autorität verloren. Und es war die Frage, was tritt an diese Stelle? Max Weber, so kann man sagen, war der große Stichwortgeber dieser Entzauberung der Welt, auch Entzauberung der alten Autoritäten.
Und von der Grenzsituation aus kommt man dann weiter eigentlich zu diesem Begriff der Existenz. Also man muss sozusagen versuchen, eine bestimmte Grenze zu überschreiten. Und dann dringt man zu dem durch, was Existenz genannt wird. Was bedeutet das für Jaspers genau?
Vor allen Dingen bedeutet es erstmal, dass der Mensch in seinen Lebenszusammenhängen auch nicht sich von den Wissenschaften letztendlich leiten lassen kann. Das heißt, dass die Ziele des persönlichen wie größeren gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Lebens weder von der Religion noch vom Staat noch von den Wissenschaften sozusagen vorgegeben werden können. Da ist eben Weber als der große Ernüchterer auch der Wissenschaften für Jaspers entscheidend, sondern diese letzten Lebensziele, die den Einzelnen ausrichten, die Gruppen ausrichten, die Gesellschaft ausrichten können, müssen für sich verantwortet werden, ohne dass Religion, Wissenschaft oder Staat sie vorgeben. Diese drei Größen können mitwirken, aber sie haben nicht die letzte Autorität, sondern die Entscheidung bleibt dem Einzelnen überlassen und damit auch das Wagnis.
Die Existenzphilosophie war etwas, was Karl Jaspers am Anfang zusammen betrieben hat mit Martin Heidegger. Die beiden waren gut bekannt, vielleicht auch fast ein bisschen befreundet. Diese Beziehung, die erfährt dann in den 1930er Jahren natürlich einen Bruch durch Heideggers Verstrickung in den Nationalsozialismus, durch dieses sehr deutliche Bekenntnis auch. Jaspers Frau Gertrud ist ja Jüdin und das sorgt bei Karl Jaspers dafür, dass er seine Professur verliert, dass er bald auch als Philosoph nicht mehr publizieren darf. Und darüber hinaus leben er und seine Frau natürlich auch unter einer ständigen Bedrohung ihres Lebens. Auch wieder eine Grenzsituation. Wie hat das jetzt nochmal seinen Blick auf Existenz und auch auf Freiheit verändert?
Also eine sehr wichtige Frage. Man kann sagen, das Verhältnis zu Heidegger, das in den 20er Jahren sehr wichtig war, sie fühlten sich als Kampfgefährten gegen die akademische Philosophie, die Philosophenphilosophie. Sie haben sich beide als Außenseiter in den akademischen Betrieb hineingearbeitet. Mitte der 20er Jahre hatten sie beide ihre feste Stelle. Aber die Entfremdung geschah schon Ende der 20er Jahre, als Heidegger seine Zeit geschrieben hatte und Jaspers seine Philosophie, die 31 herauskam, fertig schrieb, wo man merkte, beide Entwürfe sind ein Stück anders, beide nehmen den anderen nicht mehr wirklich wahr. Und die politisch bedingte, regelrechte, scharfe Entfremdung nach 33 war dann eine Konsequenz des inhaltlichen Auseinanderdriftens, könnte man sagen, von zwei Menschen, die beide berührt waren von der Frage der Existenz und ihrer metaphysischen Horizonte. Insofern ist es dann tatsächlich so, dass die politische Lage, die Jaspers in diese innere Emigration trieb, er war isoliert ab 37 in Heidelberg, durfte nicht mehr schreiben, eine ist, die Elemente seiner Philosophie auf einmal hat lebenswirklich werden lassen in einer Weise, wie er es vielleicht nie gedacht hat. Er denkt schon in der Philosophie 31, 32 über den Selbstmord nach, über die Möglichkeit in einer würdelosen Situation als Einzelner diese Entscheidung zum Selbstmord treffen zu können.
Mit Cyankali-Kapseln, ja, haben genau, wir eben schon von gehört.
Genau, und diese Situation ist eine, die als ehemaliger Psychiater so zu denken ganz außergewöhnlich ist. Und Jaspers hat in diesem Sinne tatsächlich das politische Leben als eine Grenzsituation erfahren, die ihm abnötigt, zumindest im Extremfalle diese Entscheidung treffen zu können, die durch nichts anderes als durch die eigene Person gedeckt war.
Sie hören Sein und Streit, das Philosophie-Magazin im Deutschlandfunk Kultur. Heute über einen deutschen Philosophen, der in der Öffentlichkeit gewirkt hat wie nur wenige sonst. Karl Jaspers. Für dieses Wirken hat er 1958 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Und Hannah Arendt hat die Laudatio auf ihn gehalten.
Jaspers Ja zur Öffentlichkeit ist einzigartig, weil es ein Philosoph ausspricht und weil es sachlich der Grundüberzeugung seines gesamten Philosophierens entspricht. Philosophie hat mit Politik gemeinsam, dass sie alle angeht. Dies ist der Grund, dass sie in die Öffentlichkeit gehört, wo nur die Person und die Bewährung zählen. Der Philosoph, im Gegensatz zum Wissenschaftler, gleicht dem Staatsmann darin, dass er für seine Meinung mit seiner Person haftet. Wobei allerdings der Staatsmann noch in der gewissermaßen glücklichen Lage ist, nur dem eigenen Volke verantwortlich zu sein, während Jaspers zumindest seit 1933 immer so schreibt und spricht, als müsse er gegebenenfalls sich vor der ganzen Menschheit verantworten.
Hannah Arendt, 1958, über Karl Jaspers. Und mitgehört hat unser Gast Matthias Bormuth, Professor für vergleichende Ideengeschichte an der Universität Oldenburg und Vorsitzender der Karl Jaspers Gesellschaft. Herr Bormuth, dieses Wirken in der Öffentlichkeit, das Hannah Arendt thematisiert, ist die Erfahrung des Nationalsozialismus für diese Wendung bei Karl Jaspers ausschlaggebend gewesen?
Ich denke, da hat Hannah Arendt es ganz richtig getroffen, dass die Zurücksetzung und die Ohnmacht, die Jaspers erfahren hat in den Jahren der inneren Emigration, auch der fehlende Rückhalt in der Bevölkerung, ihn nach 1945 dazu getrieben hat, seine Philosophie viel stärker als Politikum zu sehen, im Anfang vor allen Dingen auch als ein Mittel der öffentlichen Selbstbesinnung, als eine Möglichkeit, die Schuldfrage zu analysieren und seine Mitbürger, Mitbürgerinnen dazu anzuhalten, zu überlegen, wie waren wir, auch wenn wir nicht aktiv involviert waren, auch als passiv Duldende in einer gewissen Weise moralisch und metaphysisch für das, was im Namen Deutschlands geschehen war, verantwortlich.
Das ist, was Sie da gerade gesagt haben, die Schuldfrage, seine erste Vorlesung nach 45, ich glaube im Jahr 1946 direkt gehalten.
Und er hat sie im Winter 45, 46 in der kalten Aula der Heidelberger Universität gehalten und dann ein Vierteljahr später in Auszügen als Buch herausgebracht.
Und er sagt diesen einen Satz zur Frage der Schuld, der einem sehr erinnerlich ist: dass wir überlebt haben, ist unsere Schuld.
Ja, Also hier kommt ganz deutlich heraus, selbst der, der sich passiv verhalten hat, der nur dazu gearbeitet hat, sein Überleben zu garantieren, ist Teil des gesamten Getriebes gewesen, in einer gewissen Weise, indem er eben auch nicht Widerstand geleistet hat, aktiv. Also er hat es sehr ernst gemeint mit der Selbstbesinnung und seine Absicht ist von vielen auch aufgenommen worden, aber letztendlich nicht umgemünzt worden in etwas politisch Greifbares. So war Jaspers selber auch im Grunde von diesen ausbleibenden Resultaten enttäuscht, spürte wie viele nach Lippenbekenntnissen wieder in die alten Gewöhnlichkeiten eintraten, den alten Trott wiederherstellten, Hierarchien in der Universität restaurierten, ohne wirklich einen Neubeginn zu wagen, wie er ihn erhofft hatte.
Jaspers ist nach 45 statt in der Bundesrepublik zu bleiben, wo er eigentlich hoch geehrt war, mit Preisen dekoriert und wo er auch in Heidelberg an seiner alten Universität hätte weiter arbeiten können als Professor. Er ist dann in die Schweiz gegangen, nach Basel. Was war dafür der Grund?
Er war schon mitten im Krieg einmal nach Basel berufen worden, hätte auch selbst ausreisen dürfen, aber seine Frau nicht. Und Basel erneute 47 diese Anfrage, der Ruf ging an ihn. Und Jaspers war in diesem Moment eben wirklich gewillt, dieses Deutschland hinter sich zu lassen, in dem sozusagen viele falsche Freunde sich auch gemeldet hatten nach dem Krieg, die ihn lange sozusagen links hatten liegen lassen und nun ihn als Ehrensenator an der Universität wollten, als Unbelasteten ins Zentrum stellten. Aber für Jaspers war viel Unaufrichtigkeit dabei. Er hat es nie ausdrücklich gemacht, sich auch geweigert, eine Erklärung abzugeben nach dem Weggang nach Basel, der diese Motive enthüllt hätte. Aber Briefe zeigen sehr deutlich, wie enttäuscht er war. Und so war es auch für ihn und seine Frau. Es war im Kern verletzend und für sie nicht tragbar.
Er ist dann in der Zeit von 45 bis zu seinem Tod 1969 immer mehr eigentlich zum politischen Denker und zum Public Intellectual geworden. Das ist ein Wandel eigentlich seiner Existenzphilosophie, in der steht jetzt nicht mehr so stark der Einzelne im Zentrum. Es gibt einen Satz in dem Zusammenhang: Wahrheit ist, was uns verbindet. Wie kann man das erklären?
Also dieser Satz, Wahrheit ist, was uns verbindet, ist einer, der eigentlich noch zur Existenz gehört, zum Gespräch, das zwischen Zweien, vielleicht Dreien stattfindet. Ein Satz, der von Nietzsche herkommt, der das kommunikative, gegenseitige sich vergewissern über Wahrheiten und Wertvorstellungen bedeutet, die der Mensch eben nicht alleine finden kann, wo der Austausch mit dem anderen wichtig ist, auch der Austausch mit Büchern, die man liest. In diesem Sinne ist dieser Wahrheitsbegriff ein Begriff der Kommunikation, der von Einzelnen ausgeht, in kleinen Gruppen bleibt, während das Politische bei Jaspers vielmehr sich an Immanuel Kant aufhängt und dessen Begriff des Weltbürgertums.
Eine Freundschaft, die in dieser Zeit für ihn wichtig wird, wichtiger wird, muss man sagen, hat sicherlich auch zu tun mit dem politischen Jaspers und auch zu tun mit Kant, nämlich Hannah Arendt. Sie war ja seine Schülerin gewesen, sie hatte bei ihm promoviert. Und jetzt wurde das doch aber ein Verhältnis auf Augenhöhe. Inwiefern hat denn Hannah Arendt Jaspers bei seiner Hinwendung zu politischen und gesellschaftlichen Fragen auch mitgeprägt?
Also ganz entscheidend, es beginnt schon Ende 45, als die ersten Briefe gewechselt werden. Hannah Arendt nach vierjährigem Aufenthalt in den USA ihm von den dortigen Verhältnissen berichtet. Dann regelmäßig schreibt sie sich austauschen. Und ab dem Sommer 1949, als sie erstmals längere Zeit in Europa ist, es jährlich zu ausführlichen Treffen von 2 bis 3 Wochen kommt, meist im Sommer, wo sie sich über politische Fragen austauschen, wo Hannah Arendt Jaspers auch die amerikanische Demokratie als etwas nahebringt, was ihn zunehmend bewegt, wo man sagen kann, das Programm der Re-Education, das sozusagen die Alliierten installierten, ist durch Hannah Arendt direkt bei Karl Jaspers auf fruchtbaren Boden gefallen. Er hat auch immer von der Befreiung gesprochen. Und Jaspers hat mit Hannah Arendt das amerikanische demokratische Denken gelernt und war sich mit ihr zunehmend auch einig in der Wichtigkeit, die Kants Philosophie von Europa her für diese Idee der Freiheit besaß.
Das ist ganz interessant, wenn Sie jetzt die amerikanische Demokratie erwähnen, denn Karl Jaspers hat ja im Titel einer Schrift gefragt, wohin treibt die Bundesrepublik? Das hat damals für sehr viel Aufsehen gesorgt, auch für sehr viel Ärger, denn er kritisiert dort eigentlich das System der repräsentativen Parteiendemokratie sehr stark. Er fordert mehr direkte Demokratie. Sind da diese amerikanischen Vorbilder eingeflossen oder was waren seine Motive?
Also ich würde sagen, in jedem Fall, es gibt einen bewegenden Brief, den er Hannah Arendt schreibt, nachdem Hannah Arendt ihm das Buch On Revolution, über die Revolution gewidmet hat in den frühen 60er Jahren, in dem sie eben diese amerikanische Demokratie mit den kleinen subsidiären demokratischen Bewegungen und Möglichkeiten preist in ihren ideengeschichtlichen und konkreten Entwicklungen. Und Jaspers ganz emphatisch resoniert, sagt, so muss man das machen. Das ist Demokratie und genau dies fehlt ihm in der Zeit der Großen Koalition, die scheinbar von ihm damals vollkommen übertrieben in eine Art von Diktatur zurückgeht. Also eine, sagen, Diktatur, wo der Einzelne, die kleinen Gruppen keine Möglichkeit mehr haben, sondern die großen Parteien sich so verschworen haben, dass im Grunde die Lenkung des Staates von einem, ja, von wenigen abhängt und keine Möglichkeiten besteht, unheilvolle Entwicklungen aufzuhalten.
Wenn wir jetzt noch mal gucken, wovon wir ausgegangen sind, also einerseits Jaspers Außenseitertum, was sich schon so früh gezeigt hat, was sich auch noch mal ja jetzt in diesem Ortswechsel spiegelt. Er sitzt dort in Basel, er ist nicht mehr in Deutschland. Ganz ähnlich ist das bei Hannah Arendt, die ist in den USA und ist auch nicht mehr in Deutschland. Zwei Weltbürger eigentlich, die beide aus dieser Perspektive die Demokratie kritisieren. Ist das heute eigentlich ein Punkt? Und die beide eigentlich auch sozusagen die Demokratie dadurch existenziell machen, kann man ja sagen, ne? Wo sich der Einzelne nicht drücken darf und sich nicht hinter den anderen verstecken Absolut. Darf. Ist das, wo wir auch gerade heute noch wieder anknüpfen können?
Also ich würde sagen, in jedem Fall Kants Idee der Mündigkeit, der aufgeklärten Mündigkeit ist eine Idee, eine Vorstellung, die nie unzeitgemäß wird, die immer eine Herausforderung bleibt, zumal eben diese Freiheit, diese Mündigkeit errungen werden will. Und bedeutet sich von den vorfindlichen Verhältnissen, in denen man existieren muss, in denen man leben muss, in einer gewissen Weise auch distanzieren zu können, indem man eben in den Horizont der Vernunft tritt, die über Zeiten hinweg, über Räume hinweg von anderen vertreten wird, mit diesen ins Gespräch kommt und dann von diesem Horizont her fragt, was bedeutet das für die Gesellschaft, in der ich jetzt lebe? Das heißt, die Mündigkeit, das Weltbürgertum ist eine Chance, ein Korrektiv im weltweiten Maßstab vernünftigen Lebens zu besitzen, das über Kontinente hinweg, über Zeiten hinweg mit anderen Menschen in Verbindung bringt, um aber wieder zurückkehren zur jetzigen politischen Lage, eigene Urteile fällen, eigene Meinungen äußern zu können. Dieser Aufklärungsimpetus war beiden zu eigen. Und Hannah Arendt ist zuletzt wie eine Ikone für Jaspers, für diese Unabhängigkeit des Denkens, wie er das nennt, diese Frechheit, gegen die Mehrheit der anderen eine Position, eine Meinung zu äußern, die nicht in allem richtig sein muss, die aber wagt, ein eigenes Urteil zu fällen.
Vor diesem Hintergrund einer Kritik an der Demokratie. Wir sind ja heute in einer ganz ähnlichen Situation, wo wir konfrontiert sind mit Rechtsruck, mit einer Spaltung der Gesellschaft, die auch, so wird das zumindest oft diagnostiziert, mit so einem Ungenügen an der Demokratie und wie sie ausgeübt wird, zu tun hat. Was ist denn vor diesem Hintergrund aus Ihrer Sicht wieder heute lohnend von Jaspers zu lesen und weiterzudenken aus der großen Fülle der Schriften?
Also zum einen der Gedanke der Achsenzeit, den zuletzt auch Jan Assmann betont in seiner Friedenspreisrede, ist in dem Buch Vom Ursprung und Ziel der Geschichte von 1948 präsent, ein ganz wichtiger Gedanke. Zentral ist auch seine frühe Schrift Die geistige Situation der Zeit, 1931 geschrieben, wo er auf 150 Seiten die Existenzphilosophie in der Zeit verortet und bestimmte Perspektiven zeigt, wie der Einzelne in seinem Bildungsprozess, seinem Prozess zunehmender Freiheit und Mündigkeit auch in der Gesellschaft Aufgaben übernehmen kann. Wichtig sind die späten Essays, die kleine Schule des philosophischen Denkens, in denen Jaspers auf bewundernswerte Weise Grundkapitel der abendländischen Philosophie entfalten kann und man merkt, was Philosophie im öffentlichen Raum sein kann, die nicht fachlich gebunden ist und doch auf knappem Raum eine größere Öffentlichkeit ansprechen möchte. All dies sind Möglichkeiten, in denen man sieht, der Philosoph ist nicht jemand, der abgehoben lebt, sondern der mit seinen Gedanken über die Zeit hinausgeht, aber in die Zeit hineinspricht.
Ein Gespräch mit Matthias Bormuth war das, Philosoph und Ideenhistoriker an der Universität Oldenburg, über Karl Jaspers, der vor 50 Jahren gestorben ist. Wie misst man eigentlich den Einfluss eines Philosophen? Klar, man kann fragen, wie oft sein Name genannt wird oder wie oft bestimmte Bücher von ihm zitiert werden, aber es gibt vielleicht noch eine Stufe darüber, nämlich wenn bestimmte Ideen und Begriffe das kollektive Bewusstsein bestimmen, ohne dass den meisten Menschen klar ist, auf wen diese Begriffe überhaupt zurückgehen. Das ist bei Karl Jaspers der Fall, nämlich bei seinem Begriff der Grenzsituation. Den haben wir ja eben im Gespräch mit Matthias Bormuth schon ein paar Mal erwähnt. Der spielt heute für viele Menschen eine Rolle, wenn sie zum Beispiel davon erzählen, dass sie jetzt für einen Marathon trainieren, um an ihre Grenzen zu gehen. Soweit so harmlos, aber der Begriff der Grenzsituation, der führt auch ein politisch-ideologisches Gepäck mit sich, das einem leicht entgehen kann. Darauf macht jetzt Wolfram Eilenberger aufmerksam im philosophischen Wochenkommentar.
Zum Zwecke der tieferen Selbsterfahrung bis hart an die eigene Belastungsgrenze gehen, der kontemporäre Großstadtmensch tut dies vornehmlich freiwillig und zwar im Fitnessstudio. Das war natürlich nicht immer so. Sonderlich nicht vor 100 Jahren, als Karl Jaspers mit dem Begriff der Grenzsituation eine der einflussreichsten Neuschöpfungen der jüngeren Philosophiegeschichte in Umlauf brachte. So geschehen in seiner 1919 erschienenen »Psychologie der Weltanschauungen«, einem Überraschungsbestseller, dem es gelang, der tief traumatisierten Generation der Weltkriegsheimkehrer direkt aus der Seele zu sprechen. Jaspers vertrat darin insbesondere die These, gerade in Erfahrungen höchster existenzieller Not und Kümmernis, unmittelbarer Lebensgefahr und Todesnähe, gerade in Situationen tiefen Scheiterns und fundamentaler Ausgesetztheit, offenbare sich eine mutmaßliche Essenz unseres menschlichen Daseins, ja, unseres jeweiligen Selbst. Das Trauma wird zur Erweckungserfahrung, die tiefe Erschütterung zur Authentizitätschance, die erfahrene Todesnähe zur eigentlichen Vitalitätsquelle. Oder in einem Jasperschen Grundsatz, Grenzsituationen erfahren und existieren ist dasselbe. Und tatsächlich, wer von uns spürte ihn nicht, etwa bei der Geburt des eigenen Kindes, über dem Atlantik in schwerster Flugturbulenz oder auch nur im Wartezimmer des Urologen, jenen grundmenschlichen Drang, ein wenig tiefer darüber nachzudenken, was es mit der eigenen Existenz sowie dem Platz derselben im größeren Ganzen in Wahrheit auf sich haben mag. Vermittelt über so verschiedene Autoren wie Martin Heidegger und Albert Camus, Walter Benjamin oder Ernst Jünger ist Jaspers Ideologem von der Grenzsituation mittlerweile so tief ins kulturelle Selbstverständnis eingedrungen, dass man leicht übersieht, welch dunkle Beigedanken es notwendig mit sich trägt. Vor allem in politischer Hinsicht, vor allem, wenn man es nicht nur auf einzelne Existenzen, sondern ganze Volksgemeinschaften anwendet. Die Idee der heilsamen, da mutmaßlich volksbefreienden Grenzsituation jedenfalls zieht sich wie ein roter Faden durch die rechte Revolutionsrhetorik der 20er und 30er Jahre bis in unsere Gegenwart hinein, besonders gern auch in der Variation des innig herbeigesehnten Ausnahmezustandes. Denn erst solche politischen Grenzsituationen, so die klassische rechtsrevolutionäre Denkart, ermöglichen es einem Volke, den Ruf der eigenen stets bedrohten Essenz wahrhaft zu vernehmen und sich in der Folge zum alltäglichen Kampf um die wahre Existenzform zusammenzuraufen. Weshalb derartige Sonderzustände drohenden Kontrollverlustes historisch nicht nur stets willkommen geheißen, sondern bei Bedarf auch magisch herbeibeschworen werden, man lese nur aufmerksam die Tagespresse. Angela Merkels kritische Grenzsituation von 2015 war für die völkisch gesinnte Rechtsrhetorik deshalb nicht zuletzt in begriffsgeschichtlicher Hinsicht ein Geschenk, das noch immer weidlich weitergetragen und ausgeschlachtet wird. Was umso leichter fällt, als bis zum heutigen Tage ja bedrückend unklar ist, ob dieser Grenzmoment nun einer war, bei dem eine politische Führungsfigur in eigentlichster Entschiedenheit eigene Überzeugungen auffand und mutig verkörperte, oder aber recht uneigentlich gar nichts begriff und entschied. Wie dem auch sei, zumindest für Jaspers Grenzsituation lässt sich bis heute eine klare Anwendungsgrenze benennen. Sie liegt an der Schwelle vom Ich zum Wir, vom Dasein zum Volk. Wer immer sie überschreitet, führt, anders als der gute Jubilar, Dunkles im Sinn. Und damit zurück ins Fitnessstudio.
Bis hierhin und nicht weiter. Wolfram Eilenberger war das im philosophischen Wochenkommentar über Grenzsituationen von Jaspers bis Merkel. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Tschüss.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.